herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Servus Julius.
Wir sind zusammengekommen, um über den 13. Spieltag der Bundesliga-Saison zu sprechen und wir machen das im traditionellen Format hier. Wir sprechen wie immer über alle 9 anstehenden Partien an diesem Bundesliga-Wochenende. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen sind dann mittlerweile klar in diesem Podcast. Deswegen starten wir auch einfach direkt rein mit dem ersten Spiel hier auf unserer Liste. Und das ist das Duell zwischen Stuttgart und Union Berlin. Da sprechen wir über zwei Mannschaften, die in der Tabelle gar nicht so weit auseinander sind. Ne? Stuttgart 17 Punkte auf Platz 9, Union 16 Punkte auf der 11. Aber ja, man muss es schon so sagen, gerade bei Union gefühlt hat man die Punkte alle in den ersten Spieltagen gesammelt und mittlerweile ist die Statistik wieder ganz schön finster. Gab keine Siege in den letzten 5 Pflichtpartien in der Bundesliga, gab 3 Niederlagen, nur 2 Punkte also gesammelt. Da geht's in der Formkurve steil bergab. Bei den Stuttgartern ist es ein bisschen durchmischter, wenn wir da auf die Formkurve gucken. Auf die letzten 5 Spiele haben wir 2 Unentschieden, 2 Siege, 1 Niederlage. Es ist nicht ganz so beflügelt. Irgendwie hängt auch immer noch diese Klatsche bei Belgrad in der Champions League nach. Zumindest im Pokal konnten sie jetzt ganz souverän aber wieder in die Spur finden. Und ist jetzt natürlich ein Duell zwischen einer Mannschaft, die eher gut angreifen kann und einer Mannschaft, die eher gut verteidigen kann. Und eigentlich die Frage, die drüber steht, wer sich dann da durchsetzt mit seiner Spielidee.
Ja, leider kann man nicht auf Ballbesitz-Prozentpunkte setzen, denn sonst würde ich gerne darauf setzen, dass Stuttgart wahrscheinlich über 65% haben wird. Viel vom Ball, die Frage ist natürlich, wie viel machen sie daraus? Ne? Das ist ja auch so ein bisschen ihr Thema gerade in Heimspielen gewesen in der Saison, dass sie ihre Überlegenheiten nicht immer in Tore und Siege ummünzen konnten. Also gerade auch in der Champions League, wenn man sich daran erinnert, gegen Prag hatten sie sehr viel Ballbesitz, sehr viele Chancen, bekam den Ball nicht rein. Ich glaube, gegen Hoffenheim bei dem Heimspiel ging es nur 1-1 aus, Tage später war es ein ähnliches Schauspiel. Und ja, ich glaube, ähnlich wird es auch diesmal sein, vielleicht aber mit anderem Outcome. Ehrlich gesagt setze ich auch auf diesen. Also der VfB wird überlegen sein, wird viele Chancen haben, wird viel Ballbesitz haben und wird aber am Ende, glaube ich, Union schlagen können. Es wäre erst übrigens das erste Mal, dass sie 2 Heimsiege oder 2 Siege in Folge in der Bundesliga einfahren können. Nee, Heimsiege, sorry. Haben sie noch nicht geschafft in der Saison. Zuletzt Bochum ist ein bisschen her, ich muss jetzt im Hirn kramen, ne? Ist 4 Spiele her, dass sie das Heimspiel gegen Bochum hatten. 23. November, gefühlt eine Ewigkeit. Da gewannen sie ja 2-0. Also wenn sie jetzt wieder gewinnen, wäre es der 2. Heimsieg in Folge. Und der 2. Sieg in Folge mit dem Pokal, aber das war eine Pflichtübung, ne?
Ja, also das würde ich gar nicht unbedingt so reinnehmen. Ich glaube, das Pokalspiel, das haben wir auch ziemlich genauso vorhergesagt, da war Regensburg einfach wirklich nicht die große Herausforderung, sehr, mittelgut aufgelegter Zweitligist und das hast du gemerkt. Kleines Lob nochmal für die Pokalfolge. Ich glaube, wir lagen bei vielen Tipps nicht so verkehrt und hinten raus haben wir sogar nochmal gesagt, dass Bielefeld vielleicht eine kleine Überraschung drin haben kann, eher als Regensburg. Und das hat's gezeigt. Das ist nur die Geschichte, die ich hier abschließen wollte. Regensburg, keine Überraschung, da haben sie ihren Job erfüllt. Ich glaube trotzdem auch, was Stuttgart hier am Ende zugutekommt und für mich in die schwache Form von Union dann eben auch noch reinspielt, ist, dass wir über ein Heimspiel reden. Die Stuttgarter sind heimstark, sind lange ungeschlagen zu Hause. Union befindet sich nicht in einer guten Verfassung. Du hast auch gesehen, tun sich wahnsinnig schwer, in den Spielen einfach eine offensive Gefahr auszustrahlen. Und wenn das nicht passiert, wenn Stuttgart in dieser Defensive, die dann doch mal wackelt, nicht wahnsinnig gefordert wird, sondern einfach die Zeit bekommt, immer weiter zu probieren, dann traue ich den Stuttgartern als einer von vielleicht sogar wenigen Mannschaften in der Bundesliga zu, irgendwann auch ihre Lösung zu finden. Dafür haben sie einen guten Trainer, dafür haben sie gute Qualität, dafür haben sie offensive Spielfreude. Und deswegen gehe ich hier tatsächlich auch auf den Heimsieg und könnte mir auch vorstellen, dass der am Ende ohne Gegentor ist, weil Union mir eben gerade offensiv nicht so gut gefällt und vielleicht sich auch lange aus Verteidigen erstmal festlegen wird, lange vielleicht auch wenig Ballbesitz haben wird, wie du ja auch vorher siehst. Und dann haben wir 1,75er Quoten auf den Heimsieg plus gewinnt ohne Gegentor, dann sind wir schon bei ordentlichen Quoten auch angekommen.
So weit lehne ich mich nicht aus dem Fenster, weil ich den Stuttgartern in der Defensive nicht so viel zutraue. Und da ist immer mal ein Gegentürchen, guten Umschaltkonter von Union immer mal möglich. Heißt nicht, dass sie unbedingt eins kassieren, aber es ist halt einfach im Bereich des Möglichen. Mir reichen die Siegquoten im Dreiweg schon auf Stuttgart zu 1,75. Die finde ich schon ganz nice, ehrlich gesagt, um die schön in der Kombi anzuspielen. Kleine Statistik noch zum Abschluss dieses Spiels. Union Berlin hat an einem Freitag noch nie ein Auswärtsspiel in der Bundesliga gewonnen. Sehr kuriose Statistik. 5-mal angetreten, 5-mal verloren. Torverhältnis 2:13 an Freitagen. Also auch das spricht für eine vielleicht klare Sache am Freitagabend. Ich setze auf den VfB-Sieg.
Ja, dann nehmen wir das, würde ich sagen, erstmal so mit zum ersten Spiel und machen direkt den Sprung zum zweiten. Und da sprechen wir dann über Bayer Leverkusen. Die spielen gegen St. Pauli zu Hause und haben natürlich jetzt im Rücken auch ja das erfolgreiche Pokalspiel gegen den Rekordmeister, gegen die Bayern. Sie sind's mal wieder erst sehr defensiv angegangen, finde ich, wenn wir drauf geguckt haben. Und dann gab's natürlich auch ja, das Geschenk von Manuel Neuer, würde ich fast sagen, mit der roten Karte, über die man, glaube ich, auch nicht groß diskutieren muss. Und am Ende haben sie sich dann auch durchgesetzt. Trotzdem haben die Bayern, finde ich, ihnen das Leben teils schwer gemacht. Du hast nur einfach auch gemerkt, die Bayern zu zehnt und ohne Harry Kane, also ohne richtige Torgefahr, das konnte Leverkusen am Ende abwehren. Sie nehmen das Selbstbewusstsein mit. Sie haben ja auch in der Liga wieder mehr in die Spur gefunden. Patrick Schick ist wieder in guter Form, um auch mal Spiele zu entscheiden. Und dann jetzt eben der Aufsteiger von St. Pauli auch noch bei Leverkusen. Ist jetzt nicht so, dass sich da mal eine Dynamik von den Rängen entwickelt, meistens für die Auswärtsmannschaft in diesem Stadion. Heißt, ganz ehrlich, müssen wir, glaube ich, gar nicht so lange drüber reden über das Spiel.
Müssen wir nicht, das ist eine klare Sache. Ich glaube, Leverkusen wird das gewinnen, auch wenn St. Pauli natürlich jetzt auch Selbstvertrauen getankt hat. Super wichtiger Sieg im Abstiegskampf gegen Kiel, ne? Gegen den Mitaufsteiger, da jetzt Abstand gewonnen zu den Kielern, auch Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen, die eben Kiel inne, den Kiel inne hat. Na, 6 Punkte sind das, das ist schon wirklich bemerkenswert. Also man könnte fast sagen, sie können sich eine Niederlage erlauben, die St. Paulianer, und ich glaube, die wird es auch geben. Nachtrag zu Patrick Schick, ich meine, der wurde angeschlagen, ausgewechselt in München. Also nicht sicher, ob er spielen können wird, aber ob mit Schick oder ohne, Leverkusen muss das Ding gewinnen, ist der klare Favorit. Und ich glaube auch, dass sie das mit Handicap tun werden können.
Ja, also ist, glaube ich, der Tipp, der dann die Quoten ein bisschen aufwerten kann und der vielleicht noch am naheliegendsten ist. Handicap ist ja auch nicht immer die absolute Klatsche. Ich finde schon, dass Pauli sich immer mal wieder gut verkauft und auch eine gewisse Intensität auf den Platz bringt. Aber ein 2-0, ein 3-1, das ist, glaube ich, was wir hier uns auf jeden Fall vorstellen können. Und das bringt dann auch die entsprechenden Quoten mit sich. Damit würde ich auch ganz schnell rüberspringen zum Pokalkontrahenten von Leverkusen, zu den Bayern, die, ja, bitteres mal wieder Pokalspiel hinter sich haben, haben es mal wieder nicht Richtung entscheidende Phasen dieses Wettbewerbs geschafft, ne? Sind ja in den letzten Jahren immer recht früh ausgeschieden, jetzt gegen Leverkusen, natürlich vielleicht nicht ganz so bitter wie gegen Saarbrücken und Kiel rauszufliegen, aber trotzdem nicht dem Selbstverständnis entsprechend, und es ist schon so ein kleiner Bruch in der eigentlich ja immer weiter aufsteigenden Form in dieser Saison unter Kompany. Jetzt haben wir eben Kane, der nicht spielen konnte, und du hast gemerkt, das fehlt denen richtig. Dann natürlich Manuel Neuer, dem du dann vielleicht in solchen Situationen auch anmerkst, gut, denselben Fehler hätte er vor 10 Jahren so vielleicht nicht gemacht oder wäre im besseren Timing da noch gewesen, ne? Also vielleicht wieder so eine kleine Diskussion rund um den Torhüter auch wieder aufgemacht, der natürlich immer noch in der Hierarchie eine total wichtige Säule ist. Sie bringen so kleine Problemchen mit, und jetzt geht's gegen Heidenheim. Die bringen in der Liga halt aber leider große Probleme mit, wenn wir uns die letzten Spiele da angucken. Also da funktioniert eben sehr, sehr wenig. Die Ergebnisse sehen eigentlich durchweg schlecht aus, auch wenn sie in der Conference League dann immer mal wieder überzeugen können. Aber ja, es ist immer undankbar, nach München fahren zu müssen eigentlich. Und trotzdem bin ich gespannt, wie Bayern jetzt so ein paar Knackstellen ja kompensieren kann, wenn Harry Kane wieder nicht spielen kann. Ich finde, da haben sie echt bis jetzt noch eigentlich gar keine Lösung angeboten. Und wenn Heidenheim dann richtig mauert, dann werden sie auch erstmal arbeiten müssen.
Ja, aber ich glaube, das wird trotzdem eine klare Geschichte. Heidenheim bietet aktuell einfach zu wenig an. Ne? 6 Niederlagen in den letzten 7 Spielen. Nur gegen die Hearts of Midlothian in der Conference League konnte Heidenheim da dreifach punkten und gewinnen. Ansonsten gab es wirklich nur Niederlagen zuletzt. Und dann auch die Art und Weise, ne? 0-4 gegen Frankfurt, 2-5 gegen Leverkusen, wobei du in Leverkusen ja sogar bemerkenswerterweise 2-0 geführt hast, aber am Ende eben doch 5 Stück kassierst, ne? Gegen Frankfurt 4 ist auch ein bisschen hoch, verlieren kannst du gegen Mamouche und Co. aktuell, ne? Die sind super drauf, aber dann 4 kassieren, da war die Abwehr wirklich aktuell, ja, phasenweise nicht ganz Bundesliga-tauglich. So ehrlich muss man das aussprechen. Auch gegen die Wölfe, die natürlich auch aktuell gut drauf sind, haben sie aber auch 3 Gegentore kassiert. Zuvor im Bundesligaspiel. Also die Abwehr macht einem enorm Sorgen. Und ob Harry Kane dabei ist oder nicht, ja, das kann 2 Tore Unterschied ausmachen. Dann schießen die Bayern halt keine 5, sondern nur 3, Julius.
Ja, fällt mir dann am Ende natürlich auch schwer zu widersprechen. Ich glaube, es würde jeden wundern, wenn hier die Bayern am Ende nicht als Sieger vom Platz gehen. Vielleicht finden sie zumindest auch wieder dahin zurück, was sie eigentlich ja vor Dortmund und Leverkusen jetzt ausgemacht hat. Da hatten sie ja eine ganze Reihe an Spielen, wo sie zumindest ohne Gegentor auch davon gekommen sind. Vielleicht ist das was, was man hier eben auch noch raufpacken kann, bevor man in Richtung es fallen unfassbar viele Tore geht. Harry Kane fehlt, ja, würde ich vielleicht dann eher in die Richtung tendieren, das Abwehrsystem nicht mehr ganz so herausgefordert wie Gegenspieler von Dortmund und Leverkusen. Davor 7 Spiele ohne Gegentor geschafft, Pflichtspiele in Folge. Da können sie vielleicht wieder zurückkehren jetzt zu Hause und dann nehme ich den Tipp, Bayern gewinnt ohne Gegentor.
Finde ich auch interessant, denn sie haben erst 1 kassiert zu Hause. Sie sind der einzige Verein in den 5 großen Ligen Europas, der erst 1 Gegentor zu Hause hat. Also bemerkenswerte Defensive, wobei es ist ja, naja, sie verteidigen so hoch. Die Defensive hat eben einfach wenig zu tun und wird wenig gefordert, weil sie es so gut machen mit Ball und ohne Ball. Und dann ist das gut vorstellbar, dass das auch gegen Heidenheim hinten mal wieder klappt. Ansonsten Bayern over 2,5 Tore. Finde ich auch eine spannende Geschichte. Wie gesagt, Kane fehlt, aber sie können ja trotzdem 3 machen. Und Heidenheims Defensive macht mir aktuell Sorgen. Und ich glaube, die Bayern werden auch, es ist ein ausgelutschter Begriff, aber so ein bisschen mit Wut im Bauch antreten. Denn sie haben ja trotzdem gut gespielt gegen Leverkusen. Das darf man nicht vergessen. Die Unterzahl hast du ihnen ja eigentlich praktisch kaum angesehen. Sie hatten, ich meine, sogar mehr Schüsse aufs Tor als Leverkusen am Ende, wenn ich mich nicht komplett täusche. Auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, stark konditioniert, ne, durch diese rote Karte. Ansonsten haben sie sich eigentlich nichts vorzuwerfen. Und deswegen wird Heidenheim wahrscheinlich ein bisschen drunter leiden müssen.
Ja, das ist ein Statement, wo ich dann am Ende auch meine Unterschrift runtersetze und sage, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Bochum gegen Bremen heißt das Ganze. Und da sind wir dann natürlich in den ganz tiefen Niederungen der Tabelle angekommen. Bochum immer noch ohne Sieg. Dieter Hecking-Effekt war ein Unentschieden. Und dann wieder 2 Niederlagen und ja, es ist einfach da auch nochmal Chapeau, Herr Trüker. Ich habe es ja nicht ganz so drastisch gesehen vor der Saison. Eine Mannschaft, die einen Kader hat, mit dem es richtig, richtig schwer ist, in dieser Bundesliga zu bestehen. Deswegen stehen sie auf dem letzten Platz, deswegen tun sie schwer. Haben mittlerweile schon 8 Punkte Rückstand, überhaupt auf den Relegationsplatz wieder zu kommen. Und andererseits haben wir dann Werder Bremen, die auswärts sich diese Saison sogar wohler fühlen als zu Hause. Also auch das nicht unbedingt eine gute Nachricht, dass Bochum hier das Heimrecht hat und die bessere Fußballmannschaft ist. Also es fällt mir im Moment einfach super schwer, auf Bochum zu tippen, weil wir haben jetzt 12 Spiele hinter uns und wir haben noch keinen Ansatz gesehen, wie sie ein Spiel gewinnen sollen.
Ja, vor allem offensiv siehst du wenig Ansätze, ne? Oder wenig Torgefahr, wenig Chancen. 10 Türchen sind es erst zuletzt, auch 2-mal kein Tor geschossen. Ne? 0-1 in Augsburg, 0-2 in Stuttgart. Offensiv ist es einfach sehr, sehr dünn. Da bieten sie wenig an, auch immer wenig Torschüsse, wenig hochkarätige Torchancen auch. Ich glaube, gegen Augsburg, die ja selbst eigentlich defensiv ja große Probleme haben, ne, mit fast einem 2er-Gegentorschnitt, haben sie keinen Schuss aufs Tor näher als 11 Metern aufs Tor gebracht. Also sie kamen gar nicht in die gefährlichen Zonen im Strafraum und das gegen Augsburg. Und gleichzeitig haben die Augsburger, ich glaube, mehr als doppelt so viele Schüsse abgegeben. Also das 1-0 war knapp, aber offensiv war es einfach gegen eine Mannschaft, ja, die auf Augenhöhe aus deiner Sicht ist, Bochum, ne? Aus Bochums Sicht, das war wieder offensiv zu wenig. Das ist einfach sehr, sehr problematisch. Da kann Hecking auch nicht zaubern. Und dann, wenn du offensiv so schwach bist, wird es sehr, sehr schwer mit dem Gewinnen. Und Werder Bremen tut eben das auswärts. Nicht so verkehrt. 3-mal in 6 Spielen immerhin schon. Kleiner Hoffnungsschimmer für die Bochumer. Werder hat auswärts eine der schwächsten Defensiven mit 13 Gegentoren in 6 Spielen. Also ein 2er-Gegentorschnitt Vielleicht macht Bochum das ein bisschen Hoffnung, dass sie zumindest einmal wieder treffen können.
Ja, also müssen sie natürlich darauf hoffen, du hast es angesprochen, ansonsten fällt es ihnen immer schwer, ihre Tore zu machen. Also da brauchen sie schon auch eine schwächliche Defensive und ich sag's ja hier immer wieder, Werder ist schon, wenn anfällig, dann vor allen Dingen in der Verteidigung, da hat dieses System unter Werner immer seine Schwächen gehabt. Ich finde auch der Kader hat da seine Schwächen, wenn wir uns die Namen angucken. Trotzdem muss ich sagen, da wir jetzt hier auch noch bis zu 2-30er-Quoten auf Werder bekommen, die für mich dann doch fußballerisch auf einem anderen Level agieren und Bochum, die sich gerade in so einem absoluten Abwärtstrend befinden, ja, fällt es mir schwer, was anderes zu tippen, als zu sagen, okay, ich glaube, Werder hat hier gute Chancen, die 3 Punkte mitzunehmen. Natürlich muss man aber fairerweise sagen, dass Unentschieden auch irgendwie eine Möglichkeit, die man zumindest auf dem Zettel haben sollte. Bochum zu Hause ist sicherlich eines der Stadien in der Bundesliga, über das man auch mal redet und sagt, Mensch, da ist es nicht ganz so angenehm für Auswärtsmannschaften und irgendwann müssen sie ja zumindest 1-2 Punkte noch sammeln. Ich glaube immer nicht so, dass ich, bis es passiert, glaube ich nie daran, dass es historisch ist und sie können ja eigentlich, also glaubst du, Bochum wird die schlechteste Mannschaft aller Zeiten in der Liga. Irgendwann müssen sie ja auch mal ihre 1-2 Punkte wieder sammeln. Und du hast die schwache Defensive von Werder angesprochen. Also tatsächlich würde ich sagen, ist auch der Unentschieden-Tipp hier für mich nicht uninteressant.
Ja, ich entschärfe das Ganze ganz Unentschieden-Tipp-mäßig. Traue ich mich nicht ran, weil mir Bochum zu wenig anbietet. Aber gegen Werder kannst du mal ein Törchen schießen. Ne? Also beide Treffen ist für mich hier der Tipp, den ich im Petto habe. Die Werder-Quoten sind wirklich interessant. Zu 2,30 kann man anspielen. Unentschieden könnte es auch ausgehen. Aber ich halte mal dagegen und sage, ich glaube, beide Mannschaften treffen. Vielleicht trifft dann Werder einmal mehr, kann man nie ganz ausschließen. Aber Bochum, vielleicht einmal können die Fans mal wieder jubeln und wer weiß, vielleicht gibt's am Ende einen Punkt, vielleicht nicht, aber ein Türchen dürfen sie gegen Werder schon schießen. Also wenn ich gegen Werder zu Hause, gegen wen willst du dann Tore schießen? Ne? Ich überzeichne es jetzt ein bisschen, aber da muss jetzt ein bisschen was kommen vom VfL.
So ist es. Auch da sind wir uns heute auf jeden Fall einig. Machen auch direkt weiter mit der nächsten Partie. Frankfurt gegen Augsburg. Und da muss man aus meiner Sicht sagen, Frankfurt enttäuschend in diesem DFB-Pokal. Denn es ging ja gegen eine vielleicht historisch formschwaches RB Leipzig, zumindest in der Historie von RB Leipzig. Und Frankfurt natürlich eigentlich super unterwegs gewesen zuletzt. Immer starke Auftritte, Zweiter in der Tabelle, sehr, sehr attraktives Offensivspiel gerade. Und dann verlierst du sehr deutlich eben gegen diese formschwachen Leipziger, die sich ja noch vor wenigen Tagen von Wolfsburg echt an die Wand spielen lassen haben. Und das lag natürlich an der Leistungssteigerung bei Leipzig. Das lag aber auch daran, dass Frankfurt, finde ich, vieles vermissen hat, was sie bis jetzt in fast allen Spielen eigentlich ausgemacht hat. Ne? Also da war schon relativ wenig Drive dann auch dabei.
Ja, ich fand es auch bemerkenswert, wie beide Teams aufgetreten sind. Also Leipzig hat definitiv eine Reaktion gezeigt und wollte einiges wieder gut machen. Das sah man auch im Auftritt, nicht nur letztendlich am Resultat, sondern wirklich, wie sie herangegangen sind ins Spiel. Und ich fand, die Eintracht ist nie wirklich ins Spiel gekommen, von Anfang an nicht. Das war da, ja, war irgendwie ein bisschen blutleerer als sonst. Ganz komisch. Also es wirkte eher so, als wenn Frankfurt in der Krise wäre, ne? Und die Krise irgendwie Kopf und Beine lähmen würde und als ob Leipzig eher sehr, sehr gut drauf wäre und diesen Schwung mitnimmt. Also ein komisches Spiel. Sind wir halt doch wieder beim Thema, Julius. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? Auch was Trends angeht. In dem Fall die eigentlich starke, formstarke Mannschaft präsentierte sich schwach und die formschwache Mannschaft präsentierte sich stark. Abhaken im Endeffekt, ne? Für die Eintracht, Blick nach vorne, Augsburg in der Bundesliga. Ich glaube, da sollte man wieder, vor allem, weil es ein Heimspiel ist, mehr von ihrer Formstärke sehen. Ich glaube, auch die Mannschaft wird das nicht auf sich sitzen lassen, dass sie so schwach in Leipzig waren und wollen jetzt wieder in die Spur kommen. Und sie sind natürlich der Favorit in einem Heimspiel gegen Augsburg auf die 3 Punkte.
Ja, also du hast es auch im Pokal gesehen, Augsburg hat sich auch schwer getan und brauchte einen sehr, sehr späten Rettungstreffer nochmal, um überhaupt gegen den Zweitligisten aus Karlsruhe weiterzukommen. Dann ging es ja auch jetzt im Elfmeterschießen weiter. War auch kein berauschender Auftritt, wenn wir uns die ganze Form angucken, wenn uns die Qualität der Spieler angucken, dann ist Frankfurt ein ganzes Stück weit weg von Augsburg. Und ich würde jetzt trotzdem auch, ja, Pokal, eigene Regeln und sonst was, natürlich nicht diese Entwicklung und die starken Leistungen, die wir bei den Frankfurtern gesehen haben, komplett absprechen wollen. Dazu haben wir ja auch drüber geredet, dass Augsburg auch wirklich einen Großteil aller Punkte eben in den Heimspielen sammeln konnte bis jetzt. Und jetzt ist es eben wieder ein Auswärtsspiel. Frankfurt ist auch heimstark, kommt auch noch dazu. Das sind so viele Komponenten, die alle Richtung SGE deuten, dass man auf jeden Fall, glaube ich, im Dreiweg sagen kann, die Eintracht kann das schon gewinnen. Und wenn du dir anguckst, wie sie an sich spielen, wie spielfreudig sie sind, wie treffsicher ihre Angreifer sind, ist vielleicht sogar der einfache Handicap-Tipp dann hier eine Möglichkeit, noch bessere Quoten rauszuschlagen.
Ist er tatsächlich, aber ich glaube, ich traue mich nicht ganz ran, Julius. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen kniffliger wird gegen sehr unbequeme Augsburger, denn das können sie ja wirklich, ne, unbequem sein. Das zeigen sie immer wieder. Ich glaube, es geht eher in Richtung Arbeitssieg. Vielleicht hat auch die Leipzig-Pleite so ein bisschen den Schwung rausgenommen. Ich wäre natürlich überrascht, wenn sie jetzt direkt wieder nicht gewinnen sollten. Also wenn der Schwung so raus wäre, dass sie patzen, denn das wäre ein Patzer für mich, ne, im Kampf um die Champions League gegen Augsburg. Ich glaube schon, dass sie gewinnen, aber ich glaube, es wird eher in Richtung Arbeitssieg gehen. Also ein knapper Sieg vielleicht mit genau einem Tor Unterschied für die Frankfurter ist das, was ich hier so ein bisschen erwarte, weil ich glaube, ja, dass Augsburg, wenn die erstmal tief stehen, ja, sie haben nicht die beste Defensive, aber können schon sehr, sehr unbequem sein und dir das Leben schwer machen. Und man hat ja gesehen, ewig geht's nicht immer so weiter, ne? Ewig gewinnst du nicht immer 3-0, 4-0, 5-1, sondern es gibt auch Spiele, da fällt es dir halt schwer.
Ja, so ist es. Ich glaube trotzdem. Ja, Augsburg auswärts ist für mich dann, da ist auch ein 2-0 möglich für die Frankfurter.
Das ist möglich. Frankfurt verlor übrigens nur eines der letzten 9 Duelle gegen Augsburg, um da nochmal eine spannende Statistik zu nennen, die eher in die Richtung geht, dass Frankfurt sich ganz gut tut oder ganz gut anstellt gegen diesen Kontrahenten. Und vielleicht ist ein 2-0 drin, du hast völlig recht.
Ja. Okay, dann sind wir uns auch da einig und gehen weiter zum nächsten Duell und zur Wiederauferstehung der Woche, nämlich zu den Leipzigern. Kiel empfängt die Leipziger und da muss ich echt sagen, also ist schon ein bisschen her, dass ich eine Mannschaft gesehen habe, die 6-7 Spiele in Folge enttäuscht, dann als Höhepunkt 5-1 zu Hause von Wolfsburg abgeschossen wird und dann auf einmal gegen ein so starkes Frankfurt im Pokal eine richtig gute Leistung liefert. Alle Spieler sind da. Sie gewinnen 3-0 zu Hause. Sie jubeln demonstrativ mit dem angezählten Trainer. Das ist, ja, da siehst du, wie schnelllebig es dann doch ist. Ich war mir fast sicher, dass Frankfurt hier erstens gute Chancen auf den Sieg hat. Und wenn sie das holen, dass Marco Rose vielleicht auch schon seine Koffer packen muss in Leipzig. Und jetzt dreht ein Spiel zumindest kurzfristig erstmal alles. Trotzdem Druck drauf, denn eine Niederlage bei Kiel wäre vielleicht dann doch der letzte Sargnagel, egal wie gut man im Pokal unterwegs war.
Ja, das wäre natürlich jetzt eine Pointe, ne? Wenn du ja deinen Job trotzdem noch behältst. Manche fragen sich, warum auch immer Rose nicht seinen Job verloren hat und dann diese tolle Trotzreaktion, diese Wiederauferstehung, wie du es genannt hast, um dann 3 Tage später wieder in Kiel zu patzen. Das
klingt
schon
sehr nach dem BVB eigentlich, ja.
Ja, so ein bisschen, ne? Klingt nach dem BVB, da hast du völlig recht. Nur, dass der halt nicht fünf Spiele in Folge so schwach ist und ständig verliert. Bisschen mehr Rollercoaster ist es beim BVB, ne? Die Konstanz auch in den Niederlagen, die ist beim BVB nicht ganz so da. Die Konstanz in den Niederlagen war jetzt bei Leipzig da. Mit 6 Spielen ohne Sieg und 5 Niederlagen in Folge. Aber ja, war jetzt eindrucksvoll gegen Frankfurt. Ich glaube, das hat der Mannschaft auch so viel Schwung und Selbstvertrauen gegeben, dass sie jetzt in Kiel gewinnen werden. Ich fand es nämlich auch bemerkenswert, du hast es angesprochen, wie sie demonstrativ mit Rose gejubelt haben. Das macht eine Mannschaft schon bewusst. Ne? Das kommt nicht von ungefähr. Man will da ganz klar auch nach außen und nach innen ein Zeichen setzen. Und das haben sie auf dem Rasen geschafft, das haben sie durch einen Jubel geschafft. Und deswegen glaube ich, dass es der Spielplan ganz günstig meinte, dass sie jetzt nur in An- und Abführung, no offense, zu Kiel müssen und nicht, weiß ich nicht, nach Leverkusen, nach Gladbach oder nach Wolfsburg oder nach Freiburg, sondern in Kiel ist es auch machbar zu gewinnen, auch wenn du nicht die beste Form hast. Das traue ich den Leipzigern jetzt wirklich zu.
Ja, da bin ich auch bei dir und glaube einfach, ja, jetzt haben sie hier diesen Aufsteiger, der auch eine schwere Saison hat, haben ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt, haben ja auch wieder gezeigt, mein Gott, ne, also das 1-0 von Šeško, da siehst du einfach, das ist eine fußballerische Qualität, die beiden Tore von Openda, gerade das dritte dann auch, also das sind ja auch nicht nur Tore, die dann zufällig gefallen sind und du hast dich mit 3 Eckbällen irgendwie wieder reingearbeitet, sondern du hast gesehen, Mensch, da ist eigentlich auch ein ordentliche Portion Qualität einfach auf dem Platz bei den Leipzigern. Und wenn dieses Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein so ein bisschen zurückkehrt, und das kann so ein Pokalsieg gegen eine starke Frankfurter Mannschaft schon, glaube ich, auslösen. Vielleicht auch nochmal ein anderes Gefühl für den Zusammenhalt, das wir dann eben auch bei dem Jubel nach dem 3-0 gesehen haben. Das sind schon gute Voraussetzungen, um dann zumindest gegen Kiel auch wieder in die Erfolgsspur zu finden. Und ich glaube, ja, da würde ich mich dann auch anschließen und sagen, die Leipziger haben gute Chancen für mich hier. Und würde überleiten zum Borussia-Derby. Es ist zumindest Borussia-Duell. Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund. Und damit ja auch die nächste spannende Probe irgendwie für den BVB, den wir jetzt eben schon kurz angeschnitten haben. Denn nachdem man in Mainz verloren hat und alle schon wieder halb im Katastrophenmodus zumindest unterwegs waren, waren die Folgewochen eigentlich ganz gut für den BVB. Es gab das Unentschieden im Klassiker, wo man lange auch geführt hat, wo man sagen muss, vielleicht auch leistungsgerecht, weil sie in der zweiten Halbzeit zu wenig getan haben. In der ersten Halbzeit haben sie mir aber auch echt gut gefallen, besser als ich erwartet habe. Davor konnten sie 3-0 auswärts gewinnen, Alex, in der Champions League bei Zagreb, also auch diesen Auswärtsbann so ein bisschen weiter gebrochen. Davor das 4-0 gegen Freiburg zu Hause, also schöne Spiele und jetzt das erste Auswärtsspiel in der Bundesliga wieder, was immer ein Stolperstein war bis jetzt. Und die Frage, ob sie jetzt endlich eine Mannschaft sind, die auch auswärts in der Bundesliga Punkte sammeln können.
Ja, die vor allem ein bisschen Konstanz in ihre Performances legen kann. Das ist ja der Hauptaugenmerk. Ich fand, gegen die Bayern hat man wieder das Champions-League-Gesicht der letzten Saison gesehen. Ne? Sehr, sehr rabiat in den Defensivzweikämpfen, super defensiv als Einheit gearbeitet, wenig zugelassen, auch viel defensiver gespielt, ne, als in der Bundesliga. Eben das Champions-League-Gesicht. Ich glaube, sie hatten 2 Torschüsse übrigens in der zweiten Halbzeit nur gegen die Bayern, haben sich da komplett auf, ich will jetzt nicht sagen aufs Mauern, aber aufs Verteidigen mit gelegentlichen Nadelstichen fokussiert, wie eben auch in der starken Champions-League-Kampagne letztes Jahr. Und das, das haben sie gut gemacht, aber das können sie gegen Gladbach so wahrscheinlich eher nicht machen. Also können sie schon, aber ob es dann mit dem Sieg reicht oder mit was Zählbarem, sei mal dahingestellt. Also gegen Gladbach musst du wieder spielerisch, glaube ich, mehr liefern und musst zeigen, dass das Auswärtsgesicht, das du in der Saison gezeigt hast, nicht dein eigentliches ist. Und das Auswärtsgesicht ist sehr, sehr unschön, Julius. 4 Niederlagen in 5 Spielen, erst einen Punkt und 4 Tore in der Fremde. Wie gesagt, spielerisch muss da jetzt im Borussen-Duell mehr kommen als zuletzt gegen die Bayern.
Spielerisch muss da mehr kommen als gegen die Bayern, aber vom Einsatz her, von der Idee her, da muss man schon sagen, gab es jetzt 3 Spiele in Folge, die eigentlich in Ordnung waren. Und vor allen Dingen, ja, das sind halt auch immer wichtige Nachrichten, hat ja zu Beginn der Saison beim Frankfurt-Sieg am ersten Spieltag getroffen, aber dann länger nicht und jetzt wieder in richtig guter Form zum Beispiel. Das ist ja einfach eine Dortmunder Spezialität, die einfach wichtig ist, dass sie jemanden haben wie einen Gittens, wie also die Spieler, die dann einfach eine Qualität mitbringen an guten Formtagen, dass sie in der Bundesliga herausstechen und auch Spiele entscheiden können. Das ist natürlich auch ein Girassi, der irgendwie die Möglichkeit hat, immer Spiele zu entscheiden, weil es einer der Top-Stürmer ist. Sie haben einen Bayer, das muss man auch dazu sagen, der am Anfang eben keine Rolle gespielt hat in diesen Auf- und Abtagen dieser frühen Saison, der jetzt auch sich viel besser eingefunden hat in dieser Mannschaft. Es scheint sich ein bisschen zu finden, dass mit einem Matcher und einem Groß auf den Sechser-Positionen da auch eine ganz andere Stabilität reinkommt, aber auch eine andere Möglichkeit, das Spiel nach vorne aufzuziehen. Ne? Also ein Matcher macht da mittlerweile eben auch viel besseren Eindruck als in seinem gesamten ersten Jahr beim BVB. Ich finde schon, da ist eine aufsteigende Formkurve zu sehen. Die war ja auch bei den Gladbachern zu sehen so ein bisschen, aber dann gab es am letzten Spieltag eben die 3-1 Niederlage bei Freiburg und es war auch eher wieder ein enttäuschender Auftritt. Und ich muss insgesamt in diesem Paket dann sagen, ich glaube, Dortmund findet so ein bisschen in die Saison rein gerade, weil Spieler in einer besseren Form sind, weil vielleicht dann doch auch ein neuer Trainer die Zeit brauchte. Wir kriegen trotzdem Zweierquoten auf diesen BVB, der sich zuletzt eben sehr gut geschlagen hat gegen Gladbach, das immer, ja, weiterhin unter Osewa eine fehlende Konstant mitbringt, das sich übrigens auch traditionell total schwer tut gegen den BVB, ne? Also die Statistiken der beiden Vereine sind da sehr deutlich, wer öfter mal die Nase vorne hat und dann eben 2,05 bis 2,10er Quoten auf den BVB, nehme ich.
Ja, nimmst du, verstehe ich, um die Quote, um die Statistik mal zu nennen, die jüngste zumindest, Dortmund gewann 17 der letzten 20 Pflichtspiele gegen Gladbach. Absolut bemerkenswerte Statistik. Bei 3 Niederlagen, also da war nicht mal, da war kein Unentschieden dabei, ne? Könnte man natürlich auch sagen, ja, vielleicht wird es mal wieder Zeit für ein Unentschieden, wenn es so ewig keins mehr gab. Aber Unentschieden tippen bei dem Spiel finde ich ein bisschen knifflig. Gleichzeitig, also 17 der letzten 20 gewonnen, aber in Mönchengladbach haben sie 3 der letzten 5 verloren, die Dortmunder. Also wenn sie verlieren, dann in Gladbach. Da waren es zuletzt turbulente Spiele. Überhaupt sind die Spiele oftmals turbulent, spannend, hochklassig. Tore auf beiden Seiten gibt es oft in diesem Spiel. Ich lese mal ein paar Ergebnisse der letzten Spiele vor. 2-1 Dortmund, zuletzt in Gladbach. Dann gab es eine 4-2 der schwarz-gelben Borussia, ein 5-2, ein 4-2 der Fohlen, ein 6-0 der Dortmunder. Und nochmal ein 4-2 der Gladbacher. Alles in den letzten 7-8 Partien. Also da geht's turbulent zur Sache und das, glaube ich, wird auch am Samstag der Fall sein. Also beide Treffen over 2-5 ist hier mein Tipp. Es kann natürlich sein, dass der BVB am Ende das eine Tor mehr schießt. Aber so 100% sicher kannst du dir nicht sein, vor allem weil sie auswärts eben ja bisher die guten Leistungen vermissen haben lassen in der Bundesliga-Saison.
So ist es. Und ich kann die Sorge verstehen, bin nur diesmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wie Verfluchtsein wirklich existiert und irgendwann musst du auch mal auswärts gewinnen und die Leistung zuletzt war gut. Deswegen tippe ich hier zusätzlich auf den BVB, gehe aber auch deine Tipps auf jeden Fall mit, kann mir vorstellen, dass der Spielverlauf in eine ähnliche Richtung geht.
Kleiner Hinweis noch, wenn Gladbach gewinnt, ziehen sie nach Punkten übrigens gleich mit dem BVB. Ne? 20 hat Dortmund als Fünfter, Gladbach ist nur Zehnter, aber es ist alles so eng beieinander zwischen Rang 4 und Rang 10 oder 11, dass Gladbach mit einem Sieg punktgleich mit dem BVB sein kann. So eng ist es und so eng könnte das Spiel am Ende auch sein.
Wir sind gespannt und sind natürlich auch gespannt, was so auf wettbasis.com immer alles zu finden ist. Das sei euch hier nochmal ans Herz gelegt. Schaut gerne auf der Website vorbei, wenn ihr euch über diesen Podcast hinaus in Schriftform, in Videoform informieren wollt über die Fußball- und Sportwelt. Wir gucken weiter auf den Sonntag und da wartet als erstes Spiel für uns das Duell zwischen Wolfsburg und Mainz und die Wolfsburger ja weiter in ihrer besten Phase, vielleicht seit ein paar Jährchen fast, wenn man sich das anguckt, sind ja in der Liga immer besser unterwegs, was ihre Form angeht unter Hasenhüttl und konnten jetzt auch im Pokal am Ende deutlich gewinnen, haben da aber schon einen Dosenöffner gebraucht. Ne? Also ich muss sagen, wenn du 2 Fernseher hattest, wie ich es hatte, nicht privat, sondern auf der Arbeit, links lief Köln gegen Hertha, Zweitligist, rechts lief Wolfsburg gegen Hoffenheim im Pokal. Das war fußballerisch auch nicht viel besser, muss man sagen. Also lange war das ein sehr, sehr zähes Spiel von beiden Mannschaften, aber am Ende gewinnt Wolfsburg das Ganze eben 3-0, hat damit weiter Selbstbewusstsein tanken können und jetzt geht's gegen Mainz. Die sind natürlich eine Mannschaft, die jetzt gerade auch in ähnlich guter Verfassung unterwegs ist. Ne? Wenn wir auf die Formkurve gucken, letzten 3 Spiele gewonnen bei Wolfsburg, letzten 3 Spiele gewonnen bei Mainz, nur Frankfurt hat einen Sieg in Folge mehr in der Bundesliga. Also 2 formstarke Teams, 7. gegen 8. 18 Punkte Wolfsburg, 19 Punkte Mainz. Ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten.
Ja, und ich habe die Tabellensituation vorhin beim BVB angesprochen. Verliert der BVB, können sowohl Mainz als auch Wolfsburg an den Borussen vorbeispringen. Und das wäre dann definitiv bemerkenswert, wenn man beide Teams oder eins von beiden, nämlich das Siegreiche, dann so weit oben in der Tabelle findet, also auf Platz 5 oder 6, so weit kann es hinausgehen. Ja. Definitiv bemerkenswert, also eine positive Entwicklung, zeigt aber auch, wie eng diese Tabelle ist, ne? Zwischen Rang 5 und wie gesagt Rang 12 sogar bis Werder, die haben ja auch 16 Punkte, sind ja auch nur 4 hinter dem BVB. Also da ist einfach alles möglich, es ist auch schwer zu tippen, ne? Das zeigt ja auch die Bilanz beider Mannschaften auf, dass sich Siege, Niederlagen, Unentschieden oft abwechseln, das ist ja beim VfB auch der Fall, der ist ja da auch in Contention in der Nähe, also ganz, ganz schwer hier fundiert einen Tipp abzugeben. Ich glaube, der Heimvorteil, den hat natürlich Wolfsburg, wobei Heimvorteil, da mag der ein oder andere jetzt sagen, da war jetzt nicht so viel los in der Volkswagen Arena. Was waren es? 12.000, 11.000 Zuschauer gegen Hoffenheim?
13.000.
Doch, 13, ja. Das sah sehr, sehr karg aus. Ich dachte, du willst nämlich diesen Vergleich bemühen, als du gesagt hast, die auf dem einen Fernseher war Köln gegen Hertha, das waren, glaube ich, 48.000 Menschen im Stadion oder so, schön ausverkauft, Stimmung pur und dann bei Wolfsburg gegen Hoffenheim hast du ein dreiviertel leeres Rund gesehen. Ja, also, lange Rede, langer Sinn. Wolfsburg hat trotzdem den Heimvorteil, hat die starke Form gezeigt. Ich würde, wenn, dann eher auf den Wölfersieg gehen, also den Mainzer Sieg, der würde mich stark überraschen. Aber ich finde, irgendwie spricht hier viel fürs Unentschieden, weil du gesagt hast, es gibt viele Gemeinsamkeiten, viele Ähnlichkeiten. Dann könnte man sich auch unentschieden trennen.
Ja, also würde ich auch überhaupt nicht ausschließen. Das Einzige, was mich so ein bisschen wieder beeinflusst, ist, dass dann doch auch die Quoten auf die Wolfsburger natürlich durchaus spannend sind und ich mir den Sieg eben auch vorstellen kann. Ein bisschen Risiko verbunden natürlich, aber 2-10er-Quoten auf den Heimsieg, auf eine Mannschaft, die gerade so gut unterwegs ist, die eben dann auch neben ja einem guten Flow mittlerweile immer auch eine Standardstärke mitbringt, obwohl die Standardstärke jetzt natürlich auch sehr von Oliver Baumann begünstigt war im Pokalspiel. Trotzdem, ja, sie haben ihre Waffen und Mainz ist für mich eher eine Mannschaft, die ja begrenzter ist in ihren Mitteln. Sie setzen die sehr gut ein, aber sie sind da begrenzter in ihren Mitteln. Und wenn ich das gegenüberstelle, dann eben auch ja Mainz den Heimvorteil wegnehmen, weil sie hier eben auswärts spielen, dann muss ich schon sagen, mein Gefühl sagt mir irgendwie Wolfsburg, die Quoten sagen mir, das kannst du ruhig auch machen, das ist ordentlich, das sind keine 1,5er, 1,7er Quoten, wo du ein bisschen schwankst, ob es das Risiko wert ist, sondern es gibt 2,10er Quoten, bis hoch zu 2,12er Quoten. Also, ja, umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr tendiere ich zum Heimsieg, obwohl ich auch ganz ehrlich muss sagen, Alex, ich würde auch dein Unentschieden nicht ausschließen wollen, aber ja, ich kippe immer mehr zum Heimsieg.
Ja, weil sie die Waffen haben, die du angesprochen hast. Sie haben zuletzt 3 Tore in Heidenheim geschossen, 5 in Leipzig und jetzt wieder 3 gegen Hoffenheim. Ja. Ne? Also bei den letzten 4 Siegen 3x3 oder mehr Tore erzielt. Dazwischen war ein 1-0 gegen Union, aber hat ja auch zum Sieg gereicht. Und Union ist einfach schwer zu knacken. Also ich bin da schon bei dir. Sie haben mehr Waffen, sie haben den Heimvorteil. Es könnte am Ende, wenn es nicht 1-1 ausgeht, geht es 2-1 Wolfsburg aus. Ja.
Und das ist eben das, was sie gerade haben, ne? Dass sie dann tatsächlich auch mal solche Spiele gewinnen. Das war ja lange, lange bei den Wölfen nicht so. Und das war lange auch bei Hoffenheim nicht so. Kurz war es wieder so. Gegen Leipzig konnten sie gewinnen, unter dem neuen Trainer Ilzer. Aber seitdem sieht's wieder nicht so gut aus bei der TSG. Also auch da, wie bei Bochum, ein relativ schnell verpuffter, zumindest erster Trainereffekt. Jetzt geht es gegen die Freiburger, die ja auch immer noch eine schwere Zeit haben, würde ich sagen, in der Liga zuletzt. Aber sich weiter in der Tabelle auf einem Europaplatz halten, zuletzt mit dem Sieg gegen die Gladbacher auch wieder eine bessere Leistung dann eben gezeigt haben. Und dann der Tiefschlag gegen die Arminia, ne? Also gegen einen Drittligisten im Pokal rausgeflogen, 3-1, nicht unverdient, haben sich da echt auch, und das war ja lange schon eine Tugend bei den Freiburgern, ne? Was sie machen, machen sie auf jeden Fall richtig. Da haben sich von einem Drittligisten richtig einschüchtern lassen, richtig teilweise, ja, ich finde, beeindrucken lassen. Und das war einer der Schlüssel, warum sie da rausfliegen. Und das ist natürlich ein Tiefschlag gewesen, auch wenn es in der Liga jetzt zuletzt wieder aufwärts ging.
Zu deiner großen Überraschung, ne? An der Bielefelder Alm. Tore kassiert, Gegentore kassiert, ausgeschieden. Denn wie war das? Freiburg ist immer seriös in solchen Spielen, glaube ich.
Ja, deswegen, gesagt, also für oder mich so in war die das Richtung. Auch wirklich, ist das genau das, ja, wo man dann irgendwann, natürlich noch nicht jetzt nach einem Spiel komplett, aber wo man dann irgendwie anfängt, sich zu fragen, ach Mensch, ja, Freiburg war für mich immer seriös und immer Christian Streich. Jetzt ist Christian Streich weg und jetzt kriegen wir so einen Auftritt. Puh.
Es kann ja gleich Besserung auftreten, wenn es nach Hoffenheim geht. Keine sonderlich weite Anreise und ich glaube, die Chancen stehen gut, dass sie sich rehabilitieren können. Denn ja, der verpuffte Ilzer-Effekt, der ist schon bemerkenswert. Nach dem 4-3 gegen Leipzig und auch dem verdienten 4-3, da haben sie wirklich gut gespielt, haben sie einfach die nächsten 3 Spiele nicht nur verloren, sondern auch klar und deutlich verloren und nicht mal ein Tor geschossen. 0-3 in Prager in der Europa League, 0-2 in Mainz, 0-3 in Wolfsburg. Schon bemerkenswert. Ne? Da präsentierst du dich so stürmisch und offensiv zumindest stark gegen Leipzig und danach kriegst du gar nichts mehr offensiv auf die Kette. Gegen Mannschaften, bei denen man ja schon meinen sollte, man ist mehr oder weniger auf Augenhöhe. Also wenn du mal hier 1-1 spielst und dort 1-2 verlierst, ja, sagt auch kaum einer was, aber 0-3, 0-2, 0-3 ist schon bemerkenswert. Also der Ilzer-Effekt ist wirklich bemerkenswert schnell verpufft. Und deswegen habe ich aktuell trotzdem die Freiburg auf dem Zettel. Auch wenn die jetzt sich den Ausrutscher leisteten. Aber ich glaube trotzdem, dass sie als Mannschaft gefestigter sind als diese Hoffenheimer, die sie ja eindeutig nicht sind. Und deswegen 2,55er auf Quoten auf Freiburg, Julius, die lächeln mich schon stark an.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen und du sprichst halt einen Punkt an, die vor allen Dingen gefestigter sind, was die Defensive angeht. Eben, das ist bei Hoffenheim selbst der als positiv verbuchte Auftritt gegen Leipzig, ne? Da waren sie offensiv eine sehr gute Mannschaft mal wieder, aber sie haben trotzdem auch wieder 3 Tore kassiert gegen Leipzig, was sich gerade in einer sehr schweren Phase befindet und haben da immer wieder sich eigentlich auch den Rückstand eingefangen, dass sie da in dem Freakspiel beim ersten Trainerspiel dann irgendwie das Ganze noch drehen können mit einem direkten Freistoß nach einem zweiten Ball bei einer Ecke und Co. Das ist dann vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen Fügung und Glück mehr gewesen, als dass sie sich schon in einer komplett neuen Leistungsebene eingefunden haben unter Ilse. Und danach ging es weiter, vor allen Dingen auf einer Seite, nämlich auf der Gegentore. Und das ist einfach jetzt auch gegen die Freiburger, glaube ich, eine große Gefahr, weil Freiburg wird irgendwann diese Chance schon nutzen, außer es sind Elfmeter. Absolut kuriose Statistik, ja. Haben in der Liga jetzt schon 5 Elfmeter in Folge verschossen, die Freiburger. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und im Pokal jetzt noch einen Verschossenen draufgesetzt. Also, wenn man tippen kann, Elfmeter wird verschossen, ist Freiburg die Mannschaft, auf die man das tippen sollte.
Ja, da sollte man tippen, dass sie eher wieder treffen, weil so geht's ja nicht
vielleicht
weiter.
Vielleicht sind die Quoten jetzt auch endlich gut mal auf den Tipp, weil Elfmeter geht rein. Aber genau, ich glaube, Freiburg wird die Chancen haben, hier zu treffen. Und wenn sie das tun, und davon gehe ich aus, dann wird Hoffenheim es richtig schwer haben, wieder zurück ins Spiel zu finden, weil sie eben nicht, ja, dann doch das Selbstverständnis haben und so immer sowas abzufeuern wie gegen Leipzig, dass sie sich nach 2, 3 Gegentoren immer wieder zurückkämpfen. Das, das war ein Einzelfall. Das müssen sie nochmal nachweisen, dass sie es wieder können. Im Moment glaube ich nicht dran und deswegen bin ich bei dir. Blick ich auf die Freiburger, Quoten sind auch fast ausgeglichen. Also tut jetzt nicht weh, in die eine oder andere Richtung zu gehen, was die Quoten angeht. Freiburg lohnt sich, Freiburg ist Favorit für mich und bringt die 2,55er Quoten im Schnitt mit.
Freiburg lohnt sich wirklich. Also der Tipp, für die Stadt vielleicht auch als Reise, ist auch eine Reise wert, aber in dem Fall der Tipp. Denn Freiburg hat die letzten 6 Spiele in Hoffenheim oder bei Hoffenheim nicht verloren, 5 davon gewonnen, Julius, hat auch nur eines der letzten 11 Pflichtspiele verloren gegen Hoffenheim. Also das ist so ein bisschen, ja, Freiburgs Lieblingsgegner, die Hoffenheimer. Und auch statistisch bemerkenswert, wir haben ja die dann doch wieder schwache oder weiterhin schwache Defensive der Hoffenheimer angesprochen. In den letzten, ich glaube, in 8 der letzten 10 Spiele trafen immer beide Mannschaften und es fiel noch immer mehr als 2,5 Tore, wenn ich das hier richtig auf dem Zettel habe. Also die Spiele waren oft schwungvoll mit dem besseren Ende für die Breisgauer. Sehr, sehr häufig. Dann gab es ein 4-3, ein 4-1, ein 3-2 der Breisgauer zuletzt. Auch schon 3-0 haben sie in Hoffenheim auch schon gewonnen. Also ich glaube, es könnte wieder in die Richtung gehen. Wieder ein stimmungsvolles Spielchen mit besserem Ende für die Freiburger. Also die 2,55er Quoten sind echt lukrativ.
Also, wir tippen auf die Breisgauer bei den Kraichgauern und machen Deckel drauf auf Spieltag 13 in der Bundesliga. Das war unsere Vorschaufolge für dieses Wochenende. Natürlich auch der Hinweis, nächste Woche ist wieder Champions League und das bedeutet, wir hören uns Montag wieder mit einer Champions League-Folge, Donnerstag wieder mit einer Bundesliga-Folge. Wir bleiben in dem Rhythmus, den ihr kennt. Bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt. Werden noch ein paar kurze Hinweise los. Sportwetten sind ab 18. Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind ohne Gewähr, weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Und Sportwetten können Spaß, aber süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wendet euch an den Support der Wettbasis per Mail oder per Live-Chat. Oder guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt's erste Hilfsangebote. Das war hinten raus organisatorisch alles. Danke fürs Einschalten und bis ganz bald. Ciao.